Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo, hallo, hallo und willkommen zurück beim Mensch-Technik-Podcast zur zweiten Folge zum Thema CES Consumer Electronics Show 2025. Die letzte Folge hat ja auch schon einen sehr, sehr intensiven Blick auf die CES geworfen. Da habe ich den Fokus auf Trends gelegt, auf Technologien, auf HMI, Human Machine Interface, Mensch-Maschine Schnittstellen, Innovationen. Eher produktorientiert, eher technologieorientiert. Heute die Folge eher zu strategischen Themen. Da möchte ich mal auf drei Themen genauer eingehen. Einmal Dias statt Case. Diese Akronyme, die stellen ja immer dar, was in der Autoindustrie kommen soll. Das sind beides Akronyme, richtig gesagt, die darstellen sollen, was in der Autoindustrie gerade an Trends aktuell ist. Aus meiner Sicht hat es da eine Ablösung gegeben und dieser Trend, diese Ablösung ist auch auf der CES bestätigt worden. Dann, ich komme nicht drum rum, ein bisschen schmerzhaft vielleicht auch die Situation der Autoindustrie, insgesamt speziell auch der europäischen. Und zum Schluss nochmal drei Fragen, die ich aus Las Vegas mitgebracht habe. Und ja, ich kann sie teilweise beantworten, aber nicht wirklich. Und das sind offene Fragen, die mich beschäftigen werden und vielleicht auch euch beschäftigen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Beginnen wir mit dem ersten Thema, Dias statt Case. CASE steht für Connected, Automated, Shared und Electric, also angebunden, automatisiert, geteilt und elektrisch. Es ist vor 10, 12 Jahren von Mercedes und BMW ziemlich zeitgleich eingeführt worden. Bei BMW hieß es ACES, also die gleichen Buchstaben in einer etwas anderen Reihenfolge. Und diese vier Buchstaben haben über viele Jahre hinweg, zu meiner eigenen Überraschung sehr, sehr lange, die Zukunft der Autoindustrie, die aktuellen Trends, die Fokuspunkte sehr sauber zusammengefasst. Status heute, Connected ist realisiert, es gibt praktisch kein Auto mehr, was nicht wenigstens irgendwie eine Handy-Integration, eine Smartphone-Integration hat, mit der man dann connected, also angebunden ist und aufs Internet zugreifen kann. Das Thema Automated ist weiterhin aktuell. Aus meiner Sicht spannender als je zuvor. Das Thema Shared, also geteilt, hat nie wirklich abgehoben. Es gibt jetzt so langsam die ersten Carsharing-Anbieter, die ersten Sharing-Modelle, die mit denen man Geld verdienen kann. Das ist ja immer so der Kernpunkt. Auf der anderen Seite werden die Angebote zusammengelegt, eingeschrumpft. Also das ist so ein bisschen so eine unklare Sache. Auf der anderen Seite, es kann sein, dass es in einiger Zeit wiederkommt, das Thema, weil es gibt eigentlich keine Vision von der Stadt der Zukunft und der zukünftigen Mobilität, die auf individuelle Fahrzeuge setzt. Und das Thema Electric ist aus meiner Sicht auch durch. Es ist ein politischer Wille, dass wir elektrisch fahren. Es geht jetzt um die Umsetzung. Es geht darum, dass wir die Ladeinfrastruktur aufbauen. Jeder Hersteller hat Elektrofahrzeuge im Angebot. Die chinesischen Startups oder auch die weltweiten Startups setzen alle ausschließlich auf Elektromobilität. Das Thema ist durch. Stattdessen Dias. DIAS steht für divers, intelligent, automatisiert und software-defined. Divers, das heißt, dass Elektromobilität oder andersrum, dass Mobilität dadurch, dass sie elektrisch wird, auch einfacher, technologisch einfacher zu beherrschen ist, was zu einer großen Vielfalt an Fahrzeugen führt. Also von Full-Size Electric Pickup Trucks und SUVs, wie wir sie auch in den USA sehen, von Firmen wie Rivian Scout, hat auch sehr spannend neue Fahrzeuge gezeigt, eine US-Marke, die vor vielen Jahren schon eingegangen ist, gehört jetzt zum VW-Konzern. Ja, also so Full-Size-Fahrzeuge und das Ganze bis runter skaliert zu kleinen Koffern, auf denen man sitzen kann und sich durchs Terminal fahren lassen kann, so fürs Handgepäck mit Elektromotoren drin. Das sind es zeigt die Diversität auf, die wir da haben. Da gibt es dann so Roller, auf denen man sitzen kann, Roller, auf denen man stehen kann, Elektromotorräder aller Leistungsklassen und aller Ausbaustufen, also von Motocross-Motorrädern bis hin zu großen, schweren Cruisern haben wir da alles drin. Und auch solche Sachen wie eine Mischung aus einem Schneemobil und einem Roller zum Draufstehen. Also das ist ein Roller, auf dem man stehen kann, der ist aber für Tiefschnee gebaut und der hat so eine Antriebseinheit wie Schneemobile, die haben mit so Ketten, die sich dann im Schnee festkrallen. Also da gibt es Unmengen an Varianz drin und das ist das, wofür das D steht, die Diversität der Mobilität. Das I in DIAS steht für intelligent. Künstliche Intelligenz ist überall, sie ist im Fahrzeug, sie wird unser Leben auch erheblich verändern, das zeichnet sich mehr und mehr ab. Auch die Mobilität wird erheblich von Intelligenz gekennzeichnet werden. Und kleiner Spoiler, ich diskutiere gerade mit einem Konsortium oder ich bin Teil eines Konsortiums, was gerade ein weiteres Projekt zum Thema künstliche Intelligenz im Fahrzeug diskutiert. Wir hoffen, dass das dieses Jahr noch genehmigt wird und gefördert wird und dass wir dann also ein weiteres Projekt haben werden, in dem wir sehr genau hingucken werden, was passiert denn eigentlich mit künstlicher Intelligenz und durch künstliche Intelligenz in der Mobilität. Das A steht für Automatisierung, der einzige der Buchstaben, der diesen Transfer von DIAS zu CASE überlebt. Die automatisierten Fahrfunktionen kommen. Zu meiner Überraschung kommen auch viele Dinge deutlich schneller, als ich es erwartet hätte. Zoox, Waymo, da waren so zwei Firmen, die autonome Fahrzeuge gezeigt haben, auch wirklich dann vollautonom, ohne Fahrer, die dann halt fahren. Es gibt mehr und mehr Städte, die das auch erlauben, dass Autos ohne Fahrer, ohne Sicherheitsfahrer auf ihren Straßen unterwegs sind. Auch in China geht der Trend ganz stark in diese Richtung. Und ich denke, wir werden beim Thema Automatisierung sehr schnelle Fortschritte erleben in den Bereichen, wo Berufsfahrer hinterm Steuer sitzen, also im Bereich Trucks, Lkw. Da sind einige Projekte am Laufen, die auch schon sehr weit gediehen sind. Und im Bereich Taxis, respektive Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs, mit dem man dann die Fahrer ersetzen kann. Ja, wir haben weltweit Mangel an Fahrern, und sie kosten Geld und niemand, wo ich so einen professionellen Kontext habe, kann es passieren, dass da sehr, sehr schnell autonome Fahrzeuge kommen. Im Bereich der Privat-PKWs sehe ich das nicht so schnell. Da denke ich eher, dass wir ausgefuchste Fahrerassistenzsysteme, ADAS-Systeme, Advanced Driver Assistance Systems, erleben werden, die mehr und mehr Funktionen übernehmen. Und dann ist die Frage, wird es wirklich weiträumig Privatfahrzeuge geben, in denen diese Unmengen an Sensoren und Elektronik und Software verbaut sind? Kostet ja auch alles ein paar Groschen. Oder ob wir da halt eben eher weiterentwickelte Assistenzsysteme erleben werden. Aber das Thema Automatisierung, autonomes Fahren mit Sicherheit ganz vorn dabei. Das S steht bei Dias für Software Defined. Das ist aus meiner Sicht auch ein Thema, was ganz stark in den Vordergrund drängt. Die Trennung von Hardware und Software. Ich habe neulich ein Bild gesehen. Da wurden die Smartphones von oder die Handys von 2000 mit denen von heute verglichen. Und vor 25 Jahren hatten wir eine große, große Vielfalt in Formen, Größen. Da gab es dann auch so Brandings im Äußeren. Da konnte man hingucken und sagen, jawohl, das ist Nokia, das ist Motorola, das ist Ericsson. Haben wir alles nicht mehr. Wenn so ein Handy aus ist, kann man teilweise noch nicht mal mehr so ein Mobiltelefon, so ein Smartphone aus ist. Kann man teilweise noch nicht mal sagen, ist das jetzt ein Apple oder ist das ein Android, wenn man das Logo nicht sieht. Welche Marke ist es denn jetzt? Ist es ein Samsung? Ist es ein LG? Ist es ein Huawei? Sehen wir nicht mehr. Der Unterschied wird durch Software gemacht, durch Betriebssysteme, durch Applikationen. Damit ist eine Individualisierung möglich. Und einen ähnlichen Trend werden wir auch bei den Autos sehen. Autos werden mehr und mehr standardisierte Stücken Hardware sein. Und da gibt es vielleicht dann im Design noch das ein oder andere an Individualisierung. Und dann gibt es dann halt eben die SUVs und die Sportwagen und die Limousinen und die Vans. Und dann wird sich aber da halt eine große, große Einheitlichkeit einstellen. Auch bedingt durch Themen wie Aerodynamik, wie Crash-Sicherheit, wie Federung. Das sind alles Sachen, die ja mehr und mehr, da prägt dann die Physik das Design von Fahrzeugen. Und die Unterschiede zwischen den Fahrzeugen, die Differenzierung der Marken, der Modelle, die Individualisierung der Fahrzeuge, das läuft ausschließlich über Software. Und das Modell, dass die Software nicht vom Fahrzeughersteller kommt, sondern dass dieser integrale, innovative Anteil von woanders kommt, das sehen wir zum Beispiel an dem Afila One. Das ist die Kooperation zwischen Honda und Sony, wo Honda die traditionellen Fahrzeugthemen abdeckt und Sony die User Experience, die Software, die Connectivity, diese ganzen Themen nach vorne treibt. Diese Änderung der Paradigmen ist auf der CES sichtbar gewesen, sind alle bestätigt worden. Unglaubliche Mengen an Mikromobilität in einem Extrabereich in der North Hall. Das Thema künstliche Intelligenz als insgesamt dominantes Thema der CES 2025. Automatisierung ist viel gezeigt worden. Und eben das Thema Software-Defined Vehicles hat einen entsprechenden Raum eingenommen. Kommen wir zum zweiten Punkt, die Situation der Fahrzeugindustrie. Ich sehe das laufende Jahr 25 in die nächsten 2 bis 3 Jahre als kritisch für die Industrie, als definitiv absolut transformativ. Es wird sich vieles, wenn nicht sogar alles, ändern in der Fahrzeugindustrie. Und halt eben auch als für einzelne Firmen sehr kritische Zeit. Da werden unter Umständen bestimmte Player nicht überleben oder anders überleben. Es wird Kooperationen geben, es wird Übernahmen geben. Also alles das wird in den nächsten 2 bis 3 Jahren passieren. Und ich habe eigentlich mit jedem, mit dem ich dort auf der Messe gesprochen habe, immer gefragt, Mensch, wie siehst du denn die Situation? Wie schätzt du das denn ein? Und das Bild ist doch recht einheitlich. Also Europa, USA, die Autoindustrien stecken in einer Krise. Die Geschäftsentwicklung verlangsamt sich. Es gab kaum jemanden, der sagte, hey, wow, ich habe unglaubliche Mengen an Geschäft und es geht wahnsinnig schnell vorwärts. Eher das Gegenteil, naja, die Zulieferer haben die Taschen zu, die OEMs haben die Taschen zu, da läuft nicht allzu viel und es werden auch relativ wenig Entscheidungen gefällt, essentielle Entscheidungen gefällt. Jeder ist unsicher. Alle haben irgendwie so das Gefühl, können wir denn überhaupt irgendwas entscheiden? Es könnte ja falsch sein, dann entscheiden wir lieber gar nicht. Was natürlich die schlimmste Entscheidung ist überhaupt, die man fällen kann, sich nämlich nicht zu entscheiden. Aber das ist so das, was ich so feststelle. Wir entwickeln die falschen Produkte. Gerüchten zufolge hat Mercedes im letzten Quartal 24 in China nicht eine einzige seiner Luxuslimousinen, also EQS oder EQE, verkauft. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe nicht mit keinem Vertreter von Mercedes drüber gesprochen, aber das ist das, was erzählt wird. Und es würde mich auch nicht wundern. Wir haben übermäßig komplexe Prozesse. Wir sind sehr langsam in der Entwicklung und wir sind sehr ineffizient in der Entwicklung von Fahrzeugen. Da gibt es den China Speed, die Geschwindigkeit in China, die dann entsprechend deutlich höher ist als in Europa und auch in den USA. Und ja, das führt eben dazu, dass wir ständig hinterherhängen. Die chinesischen Autohersteller haben beim Thema Elektromobilität erhebliche Fortschritte gemacht. Das wird natürlich auch durch die chinesische Regierung unterstützt. Finanzielle Unterstützung in erster Linie, aber auch politische Unterstützung. Die finanzielle Unterstützung führt dann dazu, dass die Fahrzeuge erstmal einfach billiger sind. Ja, das ist eine ganz klare Sache. Aber sie bauen Fahrzeuge, die zumindest im chinesischen Markt den Geschmack der Kundschaft deutlich besser ansprechen als das, was wir in Europa entwickeln. Dazu kommen aggressive Marktstrategien, eben die niedrigen Preise, aber auch die Einstellung kauft chinesisch. Und das macht den traditionellen und europäischen, amerikanischen Herstellern Riesenprobleme. Also die Auslieferungen von Volkswagen in China sind um 10% gesunken im Jahr 2024. Das sind einfach so Themen, nur Beispiel, eine Zahl. Alle anderen haben ähnlich zu kämpfen, auch BMW, Audi. Die sind dort alle in unter großem Druck. Ein weiteres Problem ist, dass die globalen Lieferketten extrem volatil sind. Es gibt Engpässe bei kritischen Komponenten wie Chips, wie Halbleiter, aber auch Batterien, dann die Zölle, die im Moment gerade eingeführt werden. Ja, wir haben in Europa Einfuhrzölle eingeführt, um uns gegen die chinesischen Fahrzeuge zu schützen. Donald Trump wird mit Sicherheit auch nochmal deutlich einen draufpacken, was solche Themen angeht, inklusive des Verbots auch chinesische Komponenten und chinesische Hardware in Fahrzeuge einzubauen, wird auch diskutiert. Man muss natürlich bei all den Punkten gucken, was bleibt am Ende wirklich übrig, wie weit wird am Ende wirklich gesprungen, wie weit kann Trump seine Agenda auch dann umsetzen. Aber die Tendenz ist, denke ich mal, klar. Es könnte also gut sein, dass wir dann drei abgeschottete Automärkte haben global. Europa, Asien mit China als dominantem Player und die USA respektive Amerika, Nordamerika, die sich dann mit Zöllen gegenseitig so weit abschotzen und mit entsprechenden Verboten, Verbau von Komponenten, dass einfach kein Austausch mehr möglich ist. Und dann haben wir drei unabhängige Märkte, die kleiner sind. Und vielleicht ist es gar nicht ja die allerschlechteste aller Lösungen. Ich hatte das im Dezember schon mal in einer Podcast-Folge andiskutiert. Das könnte ja dazu führen, dass man sich fokussiert. Das könnte dazu führen, dass wir als Autoindustrie uns wieder in Europa auf die Dinge fokussieren, die wir besonders gut können. Insgesamt erleben wir eine wirtschaftliche Instabilität. Die Inflation ist immer noch am Laufen. Die Zinssituation ist unklar. Kaufkraft wird geschwächt. Die Leute können sich einfach vielfach kein 50, 60, 80.000 Euro Auto mehr leisten. Die Analysten hatten mit einer Markterholung gerechnet, auch durch den Auftragsstau und an der Pandemie. Aber das stellt sich so nicht wirklich ein. Also auch haben wir einfach Probleme in der Nachfrage. Da ist weniger am Laufen, als eigentlich laufen sollte. Dann haben wir das große Problem, dass traditionelle Autohersteller mit ihren Prozessen, wie sie aufgestellt sind, auch mit ihren Menschen, die dort an Bord sind und die in der Vergangenheit fantastische Leistungen erbracht haben, dass die den Übergang in die neue Welt, in die Dias-Welt nicht wirklich bewältigen. Also viele scheitern ja schon auch an der Elektromobilität, an alternativen Antrieben. Das ist ein Riesenproblem dazu. Das Ganze trifft dann auch noch auf sich ändernde Konsumgewohnheiten. Gerade jüngere Menschen setzen zunehmend auf verteilte, vernetzte Mobilitätslösungen als auf den klassischen Autobesitz. Ja, das kommt in bestimmten Bereichen, in anderen Bereichen kommt es doch noch nicht so richtig. Wir sehen es auch bei der Elektromobilität. Eigentlich ist das Thema Gesetz und eigentlich sind wir uns ja alle einig, dass wir in Zukunft elektrisch fahren werden. Aber de facto kaufen im Moment gerade, zumindest in Deutschland und Europa, zunehmend weniger Menschen Elektrofahrzeuge, sodass natürlich bei den Herstellern auch der Druck entsteht. Wir müssen ja doch die Verbrenner weiterentwickeln und vorantreiben und uns halt entsprechend neue Ansätze überlegen. Ja, jetzt habe ich relativ viel über die europäische Autoindustrie und auch teils über die amerikanische geredet, aber auch in der chinesischen Autoindustrie ist nicht alles einfach und easy und läuft. In China zeigt sich, weiß ich gar nicht, wie viel größere Hersteller sie haben, 30, 40. Das Ganze wird in den nächsten 2, 3 Jahren sich konsolidieren. Es wird einen verschärften Wettbewerb geben. Und es wird eine Ausscheidungsrunde anstehen, in der nur die widerstandsfähigen Unternehmen überleben werden. Die Zahl der Startups ist bereits drastisch gesunken. Also es gab sehr lang 300 Autohersteller. Ja, und im Moment haben wir so, ich würde mal schätzen, zwischen 50 und 80 Unternehmen. Und vielleicht werden wir am Ende nachher mit 10 chinesischen Autoherstellern überleben. Das heißt also, auch in China ist unklar, wer macht das Rennen, worauf setzen wir hier und welche Hersteller sind diejenigen, die in Zukunft den Markt befüttern werden. Die Konsolidierung ist nicht nur in China relevant, sondern alle erkennen diese entsprechende Herausforderung. Ja, die auch von den chinesischen Automobilherstellern ausgeht. Also viele, auch amerikanische und europäische, westliche, auch japanische, zähle ich jetzt da auch mal mit rein, traditionelle Autohersteller werden die nächsten 5 Jahre möglicherweise nicht überstehen. Wir haben jetzt schon die Gespräche zwischen Nissan, Honda und Mitsubishi, die einen globalen, großen Autohersteller formen wollen. Frage ist, macht es Sinn, wenn 2 Angeschlagene sich zusammentun, die auch noch ein relativ ähnliches Portfolio haben? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Das wird eine weitere Bewegung dieser Art geben. Frage ist dann auch, wenn Mitsubishi und Nissan weg sind, was passiert dann mit Renault, die ja im Moment mit Nissan und Mitsubishi relativ eng zusammenarbeiten. Also das sind alles Fragen, die in nächster Zeit zu beantworten sind. Also zusammenfassend, chinesische Autohersteller sind an der Schwelle zum Global Player. Es wird aber Konsolidierung geben. Es werden nicht alle, die wir heute sehen, in 5 Jahren noch am Markt aktiv sein. Gut. Zusammenfassend, als Fazit, wir haben eine vielschichtige Krise in Europa und in den USA insbesondere, aber auch in China stehen Veränderungen an. Der Wettbewerb wird noch härter werden. Die Zeiten, in denen Fahrzeuge entwickelt werden, werden kürzer werden. Die Technologien werden verschränkter werden. Es wird sich also erheblich etwas verändern. Und es ist zum großen Teil technologiegetrieben. Es gibt einfach diese Technologien und die wollen in die Fahrzeuge rein. Es gibt aber auch Veränderungen im Konsumverhalten der Menschen. Und auch da sehen wir widersprüchliche Trends. Auf der einen Seite der Trend gegen den persönlichen Fahrzeugbesitz, zur geteilten Mobilität, zu Mobilitätskonzepten. Auf der anderen Seite, wenn man genau hinguckt, was wird denn verkauft und was fahren denn die Leute, fahren sie alle immer noch ihre eigenen Autos und wollen es auch nicht aufgeben. Da haben wir dann also auch ein Stück weit so eine Theorie-Praxis-Lücke. In der Theorie shared, in der Praxis jeder sein eigenes und jede ihr eigenes Auto. Gut, kommen wir zum letzten Bereich der heutigen Folge. 3 Fragen, die ich mitgebracht habe. Die erste Frage ist, ich habe jetzt sehr, sehr lange sehr, sehr negativ über die Fahrzeugindustrie gesprochen. Wie kriegen wir denn die Kuh vom Eis? Wie kriegen wir es denn hin? Was sind denn die Optionen, die wir haben, um uns wieder aufzustellen, auch als europäische und als westliche Autoindustrie, als traditionelle Autoindustrie die nächsten Jahre zu überleben? Die zweite Frage ist, wo steckt denn im Moment die Innovationskraft der Automobilindustrie? Und die dritte, wohin entwickeln sich Automotive HMIs? Das sind die Themen, die ich mal so noch mitgebracht habe. Und ich habe teilweise Antworten, teilweise sind das aber einfach offene Fragen, die sich an uns als Community, als Gemeinschaft, als Menschen, die Technologie entwickeln und Technologie auf den Markt bringen, beschäftigen werden. Also, wie kriegen wir es denn jetzt hin? Es ist klar, ohne eine umfassende kulturelle und betriebliche Transformation droht der europäischen, US-amerikanischen, auch der japanischen Autoindustrie das Aus oder zumindest eine erhebliche Einschränkung, weil wir hinter Chinesen, die deutlich agiler, schneller und fokussierter sind, zurückfallen werden. Wir brauchen nicht nur neue Technologien, wir brauchen eine Neuausrichtung von Prozessen, von Prioritäten und von Denkweisen. Die kulturelle Änderung steht an. Nur so können wir im globalen Markt bestehen. Ja, wir haben die erhöhten Geschwindigkeiten, wir haben die erhöhte Volatilität und wir haben eine erhöhte Innovationsgeschwindigkeit. Und ich sehe 5 Handlungsfelder, die wir machen können. Das erste sind Software-Defined Vehicles. Hatte ich auch schon drüber gesprochen. Das Nachdenken darüber, wer macht eigentlich was, wer ist denn wirklich gut worin? Und dass ein Autohersteller vielfach nicht dolle ist in der Softwareentwicklung, erfahren wir gerade schmerzhaft bei CARIAD, der ja als Softwareplayer gedacht war und jetzt eigentlich, ich weiß nicht, ob er schon im Sterben liegt, ob die CARIAD im Sterben liegt, aber das Modell hat so nicht funktioniert. Wir brauchen die Entkopplung von Hardware- und Softwarekomponenten, damit die Funktionen sich unabhängig weiterentwickeln können. Also eine Software-Company kann keine Aerodynamik machen, kann keine Crash-Sicherheit machen, kann keine Federung machen, kann keinen Antriebsstrang entwickeln, mechanisch. Das sind Themen, die bei den Autoherstellern liegen. Und dann kommt es darauf an, mit Software die entsprechenden Themen zu bewältigen, wie Echtzeit-Datenverarbeitung, Integration künstlicher Intelligenz, Ausbau der Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren, also das ist, was die nächsten Themen, die anstehen. Und dazu brauchen wir vermutlich offene Architekturen, vielleicht auch die ein oder andere Open-Source-Lösung, um das Thema zu beschleunigen und nach vorne zu tragen. Zweiter Punkt, Konnektivität und Nutzererfahrung verbessern. Also insgesamt die Funktionalität des Fahrzeuges anzupassen. Wir brauchen Konnektivitätslösungen, wir brauchen Vehicle-to-Everything-Kommunikation, damit wir ein nahtloses Benutzererlebnis haben, gerade wenn wir halt doch auf moderne Mobilitätslösungen einsteigen. Aber auch im persönlichen Fahrzeugbesitz Echtzeit-Updates, vorausschauende Wartung, Predictive Maintenance, personalisierte Dienste. Ja, also im Prinzip so ein Fahrzeug zu einem intelligenten Mobilitätssystem, zu einer intelligenten Mobilitätsplattform entwickeln. Das sind die Themen, die wir da lösen müssen. Und ganz eng damit verknüpft ist der dritte Punkt, das Thema UX, UI, Benutzeroberflächen, HMIs, Mensch-Maschine-Schnittstellen. Wir haben die erhöhte Komplexität, wir haben erhöhte Funktionalität in Fahrzeugen, wir haben immer noch auch auf Level 2 und auf Level 3 Fahrer oder Fahrerinnen in der Verantwortung für das, was mit dem Fahrzeug passiert, für das Fahrgeschehen. Das heißt also, all das, was wir auf dem Smartphone, auf dem Tablet, auf unseren Laptops einfach bewältigen können, ist im Fahrzeug so nicht machbar. Und jetzt zu sagen, na, wir nehmen jetzt alle Apple CarPlay und Android Auto, spiegeln da im Prinzip das ganze Thema rein. Ich weiß nicht, ob das wirklich so die allerbeste Lösung ist, die man sich da überlegen kann. Komm später nochmal auf das Thema zurück, aber Thema UX, UI ist eine Möglichkeit zu differenzieren, auch gerade und speziell in Software-Defined Vehicles. Strategische Partnerschaften, Kooperationen, die traditionellen Autohersteller sind sehr, sehr gut in dem, was sie im Kerngeschäft beherrschen, was sie seit 100 Jahren machen. Sie haben ein Problem mit neuen Technologien, mit softwarebasierten Technologien, mit Konnektivitätstechnologien, mit digitalen Diensten. Und vielleicht ist ja das Modell, was Volkswagen jetzt mit Rivian gefahren hat, dass man einfach schaut, wer ist denn am Markt ein potenzieller guter Partner, mit wem kann ich es machen, oder auch Honda und Sony mit ihrer Kooperation. Das könnte sein, dass das, oder nein, ich kann den Konjunktiv rausnehmen. Aus meiner Sicht ist es das, was wir brauchen in Zukunft, um eine Zukunft für unsere Autoindustrie zu ermöglichen. Und dann letzter Punkt. Die Fahrzeugindustrie ist eine relativ langsame Industrie. Aus gutem Grund ist sie das. Wir haben sichere Technologien geschaffen. Wir haben Todesraten, Sterberaten auf 10% innerhalb von 50 Jahren reduziert, von 30.000 Menschen, die auf deutschen Straßen gestorben sind, auf 3.000 pro Jahr reduzieren können zwischen 1970 und 2020. Ja, das ist alles lässt sich alles mit schnellen, kurzen, quicken Prozessen nicht erreichen. Wir haben eine hohe Qualität, eine hohe Zuverlässigkeit, eine hohe Verfügbarkeit. Trotzdem, der China Speed, die Geschwindigkeit, wie sie in China üblich ist, wird in den nächsten Jahren den Trend setzen. Frage ist, reicht es aus? Wird es schnell genug geschehen? Die Realität ist hart. Die chinesischen Fahrzeughersteller bewegen sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Die Fähigkeit, Innovation schnell umzusetzen und auch im großen Maßstab vor allem in den Markt zu bringen, das ist die große Kunst, die Chinesen beherrschen, setzt die traditionellen Hersteller massiv unter Druck. Zweiter Punkt, zweite offene Frage, wo steckt die Innovationskraft? In den vergangenen Jahren hat sich der Innovationsfokus zwischen Herstellern und Zulieferern immer hin und her bewegt. Dieses Jahr ist das erste Mal mehr als deutlich sichtbar, dass die Technologieanbieter auch einen erheblichen Anteil an Innovationen bieten können. Ja, Software, Dienstleistungen, spezialisierte Hardware. Das hat die Autoindustrie und wird die Autoindustrie erheblich verändern. Und wer in diesem Dreikampf am Ende nach den Innovationsfokus hat, wer die Pace setzt, oder wird es auch wieder wie in den Jahren, ich sag mal zwischen 2015 und 2022, ein Schwingen zwischen, hin und her Schwingen zwischen Autoherstellern und Zulieferern oder vielleicht dann eben auch den Technologieanbietern sein. Ich habe keine Ahnung, die Frage ist offen und es wird spannend sein zu sehen, wie sich das Thema entwickelt. Ja, und die dritte Frage, die mich immer umtreibt, die ich aber auch auf der CES wieder intensiver analysiert habe, die ich mitgebracht habe. Wohin entwickeln sich denn Automotive HMIs? Wie geht's denn da weiter? Und es gibt die drei großen Trends, die ich sehe. Die natürliche Mensch-Maschine-Interaktion, das Natural User Interface, also Humane, wie ich es auch immer nenne, also menschähnlich. Das wird kommen. Wir haben viele Technologien gezeigt worden, von haptischen Aktoren über die Head-Up-Displays, die sich sehr stark fortsetzen, also die komplette Immersion in die HMI, in die Mensch-Maschine-Schnittstelle, das Eintauchen in die Mensch-Technik-Interaktion. Das ist ein Trend. Das zweite ist das Thema Liquid HMIs, also flexible Konzepte. Ich kann heute schon über Apps vom Tablet oder vom Smartphone aus aufs Auto zugreifen. Ich kann einzelne Dinge aus dem Auto heraus auch in anderen Instanzen regeln. Das wird mit Sicherheit aber noch weiter wachsen, dass wir am Ende nachher quasi von jedem Display, was wir irgendwo haben, alles inklusive des Autos steuern können und von allen Displays, also auch denen im Auto, alle anderen Themen kontrollieren können. Und das dritte ist das Thema Augmented Reality. Das ist auch ein Trend, der kommen wird. Meta wird ja diskutiert, wird seine eigene Augmented Reality Brille rausbringen. Es waren auch mehrere Anbieter im Gaming-Bereich auf der CES zu sehen. Das sehe ich auch in Fahrzeugen. Navigationshinweise, Warnungen, Points of Interest, also wichtige Punkte entlang der Route, werden projiziert ins Sichtfeld des Fahrers, entweder auf die Windschutzscheibe oder auf entsprechende Brillen. Und damit dann auch wieder das Thema Eintauchen und Immersion. Ein Thema hatte ich vorhin schon kurz angerissen. Bleiben wir bei Apple CarPlay und Android Auto hängen. Dann ist das Thema Automotive HMIs relativ schnell, relativ abgegessen. Dann haben wir die Smartphone-Paradigmen, die Smartphone-Interaktionsideen und auch die Smartphone-Hersteller im Auto drinne. Ob das eine gute Sache ist, wage ich zu bezweifeln. Oder es ist aber ein Druck vom Markt da, es ist billig, es ist schnell, es ist einfach, es erfolgt. Da gibt auch diese Ökosystem-Idee. Also alles das spricht ja dafür, solche Lösungen anzugehen. Was dagegen spricht, ist das Thema Fahrersicherheit, ist das Thema Kontextsensitivität, ist das Thema Anpassung an die Situation im Fahrzeug. Das wird relativ spannend, oder nicht relativ, es wird sehr, sehr spannend sein, da die nächsten Jahre abzuwarten und zu schauen, was passiert denn da eigentlich? Gut, kommen wir zum Ende dieser vielleicht auch etwas dichten Folge. Drei größere Punkte besprochen. Einmal Dias statt Case, dass wir also einen Paradigmenwechsel erleben. Ich sehe den recht weit fortgeschritten und gestützt auch durch die Beobachtungen, die ich auf der CES gemacht habe. Ich habe die Situation der Fahrzeugindustrie analysiert. Es wird härter, schneller, enger werden, insbesondere für die traditionellen Hersteller, insbesondere in Europa und USA. Wir werden unter Umständen sogar drei abgetrennte Märkte haben, die wir getrennt betrachten müssen. Optionen, die wir haben, sind Software-Defined Vehicles umsetzen, Konnektivität konsequent umsetzen und echte Use Cases schaffen. Innovationen im Bereich HMI, User Experience, User Interfaces schaffen, strategische Partnerschaften und beschleunigte Prozesse. Das sind fünf Punkte, die ich sehe, um das Ruder noch herumzureißen. Und zum Schluss habe ich noch ein bisschen über die Zukunft der Automotive HMI gesprochen. Werden wir mit Apple CarPlay und Android Auto enden oder werden wir doch eigene Lösungen haben, ja, um dann halt die drei großen Trends, die ich sehe, natürlich flüssig, also Liquid und Augmented Reality in Fahrzeugen umzusetzen. Wenn dir diese Folge oder alle anderen Folgen des Mensch-Technik-Podcasts gefallen haben, dann empfehle ihn noch weiter. Das hilft mir weiter. Je mehr Hörer ich habe, desto besser werde ich gerankt, desto sichtbarer werde ich auf den einzelnen Plattformen und desto mehr Leute können mich hören. Und kleine Nachricht noch zum Schluss. Ich habe Platz 22 bei Technologie-Podcasts auf einer Plattform errungen, die Podcasts bewertet, eine redaktionelle Bewertung. Und da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, weil es gibt, ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder Tausende verschiedener Technologie-Podcasts weltweit. Und da nicht ganz in den Top 20 zu sein, aber an den Top 20 zu kratzen, zeigt mir, dass ich nicht ganz falsch liege mit dem, was ich mache. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.